Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Babylon Berlin. Das Fernsehereignis startet heute Abend im Ersten nach der Tagesschau. Das bedeutet, ja, Sie haben richtig geschlussfolgert, es läuft heute Abend am Sonntag kein Tatort, sondern an dieser Stelle 3 Folgen am Stück der teuersten Fernsehserie, die es in Deutschland je gab, die jemals hier produziert wurde. Donnerstagsabends laufen dann künftig 2 Folgen. In der Hauptrolle Schauspieler Volker Bruch. Herzlich willkommen.
Hallo.
War das das bisher größte, aufregendste Fernseh- oder Filmereignis, bei dem Sie selber mitgemacht haben?
Absolut, ja, mit Abstand.
Warum? Was zeichnete diese Produktion so aus?
Also das sind viele Parameter, die da zusammenkommen. Das sind zum einen ist es natürlich das Budget, das man natürlich sonst nie zur Verfügung hat.
Rund 40 Millionen.
Sagt man, ne? Ich habe das Geld nie gesehen. Mehr. Ich habe die Koffer nie gesehen. Und es sind natürlich die 3 Regisseure, die alle toll sind und die für sich stehen. So. Und das Team, es ist einfach alles riesig. Es ist alles immer riesig. Also es gibt einfach, wir haben 7 Monate fast jeden Tag gedreht. Das gibt's sonst nicht. Also normalerweise ist ein Film nach 2 Monaten beendet. Und das hat einfach nicht aufgehört.
Wenn jetzt der ein oder andere sagt, Babylon Berlin habe ich schon mal gehört, dann liegt's vermutlich daran, die Serie lief im vergangenen Jahr im Bezahlsender Sky, ab heute also in der ARD. Zum Auftakt 3 Folgen, dann donnerstags. Mögen Sie Serien eigentlich?
Ich schaue gern Serien, ja. Leider viel zu gern.
Warum?
Also
weil
gerade, wenn sie
der Suchtfaktor eine Rolle spielt.
Absolut, ja. Es ist furchtbar. Wenn die Sachen gut sind, dann will ich wissen, wie es weitergeht. Und dann schaue ich immer weiter.
Ist das bei Babylon Berlin, glauben Sie, auch der Fall für den klassischen Seriengucker, wenn Sie sich da mal völlig objektiv reindenken?
Ja, das ist natürlich schwierig. Aber es ist tatsächlich, gab es einen Moment, der mich sehr erleichtert hat, nämlich wo es mir selber so ging bei Babylon Berlin. Also weil man natürlich... Ich kenne natürlich die Drehbücher in- und auswendig und habe natürlich auch zu jeder Szene eigentlich andere Bilder im Kopf als das, was man sieht. Einfach, weil es natürlich an Erlebnisse geknüpft ist von dem Drehtag. Aber es gab den Moment, wo Liv und ich im Produktionsbüro im Keller saßen und uns das
Liv,
angucken durften.
Liv, die Partnerin,
durfte.
Genau, die andere Hauptrolle
richtig,
spielt.
Richtig, genau. Entschuldigung, genau. Die Liv Lisa Fries, die spielt die Charlotte Ritter. Und wir durften das 2 Monate, bevor es dann auf Sky Premiere hatte, sehen. Im Keller vom Produktionsbüro war so ein kleines Kino eingerichtet und da haben wir es dann geguckt, auch in Etappen. Aber da gab es den Moment in der ersten Folge, wo sozusagen die ganze Anspannung abgefallen ist und man dachte, okay, das ist richtig gut geworden. So. Und das war eine wahnsinnige Erleichterung, weil natürlich weiß man, dass die Zutaten erstmal alle ganz gut klingen und das Buch ist super und die Regisseure sind toll und das ist alles, müsste eigentlich alles gut sein, aber dieses müsste ist natürlich auch sehr gefährlich, weil es sein kann, dass das alles trotzdem in die Hose geht und einfach nicht funktioniert und einfach nicht spannend ist. Und als ich dann selber nicht mehr wusste, wie es weitergeht und auf einmal mittendrin war und dachte, oh Gott, nein, tu es nicht, obwohl ich genau weiß, was da passiert, das war ein sehr erleichternder Moment.
Jetzt glaube ich oder bin ich sicher, dass natürlich Babylon Berlin sie noch bekannter gemacht hat. Dennoch gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin, die sie nicht kennt. Und deshalb ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen.
Okay.
Wenn ich in Berlin der 20er Jahre gelebt hätte.
Ach so, ist das schon ein Halbsatz gewesen?
Dann?
Dann weiß ich nicht, weil ich habe es ja nicht. Ich habe nicht gelebt in der Zeit und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
Dass ich nach den Dreharbeiten gut Charleston tanzen kann?
Ist eine Tatsache.
München ist für mich?
Meine Heimatstadt.
Mit 5 Geschwistern aufzuwachsen war?
Halligalli.
Wenn ich in den Bergen bin?
Fühle ich mich wohl.
Dass heute Abend ausnahmsweise kein Tatort im Ersten läuft, sondern Babylon Berlin?
Ist eine sehr gute Nachricht.
Was sagen Sie den eingefleischten Tatort-Fans, die jetzt heulend vorm Fernseher vielleicht sitzen am Abend?
Ja, das, ich weiß nicht genau, ob das so ist oder ob das, also weil
wird's,
ich...
Wird's nicht geben, oder?
Ich weiß es nicht, weil das ist einfach gutes Fernsehen, was heute Abend läuft und ich glaube, das muss man sich antun, um danach sagen zu können, ja, ging mir nicht so oder fand ich auch. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Experiment, auf das man sich einlassen muss.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Babylon Berlin, heute Abend im Ersten ist der Start. Und alle 16 Folgen haben rund 40 Millionen Euro gekostet. Das entspricht ungefähr 9 Kinofilmen, hat der Produzent vorgerechnet. Herr Bruch, woran erkennen die Zuschauer, dass es so eine Mega-Monster-Produktion ist?
Also ich hoffe, dass es einen sozusagen nicht anspringt. Das ist nicht das Wichtigste, dass dass das viel Geld gekostet hat. Es ist im besten Falle, es ist eine Geschichte, die einen fesselt. Man wird einfach eingesaugt in eine, ja, in eine rauschige Geschichte.
Und die sollten wir vielleicht mal kurz erklären, auch wenn es schwer fällt. Die Geschichte in wenigen Worten. Sie spielen den Kommissar Gerion Rath aus Köln und landen in einem Berlin Ende der 20er, 1929, und es prasselt alles auf Sie ein. Wie erlebt der Kommissar die Stadt?
Oh, Sie machen das viel besser als ich. Ich bin ganz begeistert. Wollen Sie nicht noch ein bisschen weitermachen?
Nee.
Ja, das ist, also Gerion Rath ist tatsächlich erstmal ein ziemliches Geheimnis für alle anderen, auf die er trifft, und er spielt da mit verdeckten Karten und darf sich nicht so richtig zu erkennen geben, und wir lernen ihn nach und nach besser kennen und verstehen. Berlin ist auch ein Geheimnis für Gerion Rath, weil er noch nie da war und da staunend durch die Stadt geht und auch die Stadt immer besser kennenlernt. Und ja, so erfahren wir nach und nach mehr über die Figur und über die Stadt.
Ich glaube, über die Figur müssen wir gleich nochmal gesondert reden. Aber so das Thema, die Serie an sich, es ist ja eine wahnsinnig komplizierte Mischung aus Intrigen, Politik, Zeitgeschichte. Um das zu verstehen, hatten Sie auch Treffen mit Historikern, habe ich gelesen.
Richtig, wir hatten so einen Jour fix, wo wir uns jede Woche getroffen haben und wo so ein paar Experten über ihr Spezialgebiet referiert haben. Und das war toll, weil wir natürlich ganz tolle Einblicke bekommen haben in die Zeit damals. Außerdem hat sich das Team kennengelernt, was auch ein, glaube ich, sehr gewollter und gewünschter Nebeneffekt war von diesen Treffen. Aber ja, das war Teil der sehr aufwendigen Vorbereitung für das Projekt.
Jetzt denken vielleicht viele, man kann das alles heute am Computer machen, aber so einfach ist es natürlich nicht, sondern es wurde eine Wahnsinnskulisse aufgebaut. Können Sie beschreiben, wie das war im Studio Babelsberg?
Das ist eine neue Kulisse, die gebaut wurde. Es sind vier Straßenzüge, die sich mit einem riesen Innenhof, die sich da begegnen. Dort haben fast alle Außenszenen stattgefunden. Und dies ist ein wahnsinnig verwandlungsfähiges Set, weil es gibt sozusagen verschiedene Richtungen, die alle immer anders aussehen. Und es gab auch noch immer Set-Extensions. Das heißt, es gab sozusagen Greenscreens, riesige Schirme, wo dann im Nachhinein sozusagen ein Straßenzug verlängert wurde und anders aussah. Das heißt, es kann sein, dass man zweimal im gleichen Straßenzug war, das in der Serie aber komplett anders aussieht.
War das für Sie selber auch was Neues oder hatten Sie vergleichbare Dreharbeiten schon mal erlebt?
Also in dem Ausmaß habe ich das noch nicht erlebt. Ne? Und das ist, ja, es ist halt toll, wenn man morgens ans Set kommt und man weiß nicht, was einen erwartet. Und da hat Uli Hanisch, der Szenenbildner, hat da schon wirklich ordentlich gezaubert und ist nicht müde geworden, uns da jeden Tag zu überraschen mit seinen Sets.
Das heißt, Sie kommen dann auch mal an den Drehort? Stehen da vor einer Kulisse und denken, wow.
Jeden Tag. Es war wirklich unglaublich. Okay. Man liest ja die Szenen und man hat ja so seine Bilder im Kopf, die sind aber nicht so konkret. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich das lese, dann geht es mehr um die Dialoge. Dann stelle ich mir vielleicht vor, mit wem ich da diese Szene spiele oder wer diese anderen Personen sind. Die Räume sind ja relativ spärlich beschrieben oft. Und dann kommt man irgendwo hin und kann es nicht fassen, weil man einfach nur ganz kryptisch gelesen hat, Rath läuft über die Straße zum Beispiel.
Ja.
Und dann kommt man da an und es ist eben diese riesen Berliner Straße. Es ist eine Kreuzung, keine Straße. Es sind irgendwie hunderte von Statisten unterwegs. Es gibt eine Regenmaschine, die aufgebaut ist. Es ist nachts, es prasselt da runter. Die Straßenlaternen leuchten. Die Leute, die laufen, halten sich Zeitungen über den Kopf und man selber geht über die Straße. Das ist sozusagen so eine Übersetzung, die da stattfindet, wo man einfach nur mit offenem Mund dasteht.
So stellt man sich ein bisschen Hollywood vor, oder?
Ja, ich denke, das ist, kann man dann doch vergleichen wahrscheinlich, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Volker Bruch. Er spielt in der Serie Babylon Berlin den Kölner Kommissar Gerion Rath. Und dieser Kommissar ermittelt in Berlin Ende der 20er Jahre, genauer gesagt 11 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Eine Gesellschaft und vor allem auch ein junger Mann gezeichnet von diesem grausamen, brutalen Krieg.
Ja, das ist was die ganze Generation eigentlich geschockt hat und wo natürlich viele Menschen mit Traumata und mit Wunden und Narben übrig geblieben sind. Und das gab auch nicht wirklich Diagnosen für diese Menschen. Also die Kriegszitterer nennt man sie heute. Das sind posttraumatische Belastungsstörungen. Heute gibt es Begriffe dafür. Damals waren das Zitterer einfach.
Das heißt, auch Ihre Figur, Kommissar Rath, zittert,
richtig, ja,
mit der rechten Hand.
So, also an der rechten Hand geht's los, aber das kann sich auf den ganzen Körper ausbreiten. Der kann völlig völlig zusammenbrechen und überhaupt nicht mehr funktionieren. Und das war sozusagen eine Reaktion, diese unglaublichen Sachen, die die Menschen da im Krieg erlebt haben. Wenn die Seele das nicht verarbeiten konnte, dann gab es sozusagen den Körper, der nicht mehr funktioniert hat. Und der ist dann einfach zusammengebrochen. Und es gibt ja dokumentarisches Material, Schwarz-Weiß-Filme, die man sich von damals angucken kann, wo die Leute einfach nicht mehr funktionieren. Die hüpfen und zittern, können nicht mehr, fallen vom Stuhl. Das sind einfach sozusagen einfach, es gibt Momente, die das triggern, also laute Geräusche oder Stresssituationen, die das dann auslösen und dann funktioniert der Körper nicht mehr.
Jetzt gibt es immer wieder Situationen, in denen der Kommissar eben anfängt zu zittern. Wie haben Sie das geübt? Kann man das so fragen?
Ja, wir haben das natürlich uns, also wir haben eben erstmal angeguckt, was gibt es da für Möglichkeiten und oder was liegt mir am besten, wie kann ich das am besten darstellen? Und dann haben wir so ein bisschen was ausprobiert und haben sozusagen Probe gezittert im Produktionsbüro und haben geguckt, was könnte gut funktionieren und was macht auch Sinn für die Figur. Also jetzt zum Beispiel die rechte Hand ist natürlich erstmal toll, weil er zum Beispiel die Waffe nicht mehr greifen kann, weil sozusagen sofort er eigentlich erstmal ausgeschaltet ist und es auch schwierig ist, das zu verstecken.
Sie stecken in Maßanzügen aus der Zeit. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, super. Also es sind einfach Wahnsinnsanzüge, die wir da tragen und die ganze Mode, so das war schon sehr ausgefallen und was mir an den Anzügen gut gefällt, ist, dass das einfach wahnsinnig leger ist und cool und lässig. Also das sind fast Baggies, die wir da anhaben. Die sind so weit geschnitten und so entspannt. Und es sind ja ganz schwere Wollstoffe. Das sind teilweise Originalstoffe von damals. Da wurden Rollen aufgekauft, die 80 Jahre alt waren. So, das sind ganz alte Stoffe, aus denen unser Schneider dann sozusagen die Anzüge gefertigt hat. Und die sind auch immer bequemer geworden, weil es dann dieser Wollstoff ist scheinbar so, der passt sich dann an oder wird irgendwie nochmal entspannter. Und das war wie, es ist ein Anzug, aber es trägt sich eigentlich wie ein Trainingsanzug.
Sind Sie durch den Film zum Raucher geworden?
Nein, das bin ich nicht.
Weil der Kommissar raucht permanent.
Frage,
ne? Und dann gibt es einen coolen Trick. Er steckt so eine glimmende Zigarette in den Mund und spuckt sie glimmend wieder aus.
Ja, das war tatsächlich.
Nee,
das war tatsächlich so, dass im Drehbuch stand nie drin, was der macht. Er macht einen Zigarettentrick. Und wir haben das eigentlich immer so vor uns hergeschoben, weil wir dachten so, ja, das machen wir dann irgendwann. Und irgendwann war so der Tag vor dem Dreh.
Was mache ich für einen Trick?
Was machen wir eigentlich irgendwie so? Und wir hatten so ein paar Varianten. Irgendwie so eine Zigarette, die dann so hinter der Hand verschwindet oder so. Und dann war Peter Kurt mit am Set, der den Bruno Wolter spielt, den anderen Kommissar. Und der meinte so, mach doch so irgendwie und hat so die Kippe so selber, hat gerade selber geraucht und hat die so verschwinden lassen. Und ich so, oh, super, das ist gut, das machen wir. Und ich konnte das aber natürlich nicht. Und dann
Als Nichtraucher.
Und
schon gar nicht.
Und dann hat er mir das sozusagen gezeigt und ich habe das dann geübt mit einer abgebrochenen Zigarette einfach. Und habe dann tatsächlich, der Take, der im Film gelandet ist, ist tatsächlich der erste Take, wo ich es mit brennender Zigarette probiert habe.
Und danach hat es nicht mehr
funktioniert. Danach hat es auch nicht mehr funktioniert. Wir haben nämlich noch zwei Takes gemacht von der Szene. Und da habe ich immer sozusagen die glühende Zigarette ausgespuckt, weil sie halt im Mund verloren gegangen ist. Aber wir hatten ja einen Take und das reicht ja dann auch im Zweifel.
Ja, es ist ein Hingucker.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der britische Sänger und Songschreiber Brian Ferry hat mit die Musik geschrieben. Er hatte die 20er Jahre musikalisch schon vorher für sich entdeckt und vor ein paar Jahren ein eher jazziges Album gemacht und da sogar versucht, den Shellac-Platten-Sound nachzumachen. Und in Folge 10 von Babylon Berlin steht Brian Ferry plötzlich selbst auf der Bühne in Berlin im Jahr 1929. Volker Bruch in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, spielen Sie eigentlich als Kommissar Rath in dieser Szene mit?
Ich spiele da nicht mit, in der Szene. Also
haben Sie es gesehen?
Ich habe es auch nicht gesehen, Es waren einige, die dann extra ans Set gekommen sind dafür. aber diese Szene, ich liebe diese Szene, weil Brian Ferry da so toll ist und so verletzlich und so grandios auf der Bühne und als er diesen Song performt. Er tritt ja auch tatsächlich als Brian Ferry auf. Ich glaube, man sieht es nicht in der Serie, aber es gibt sozusagen ja so einen Aushang am Mocker Efti, wo angekündigt wird, wer dort spielt. Und da gab es sozusagen ein Plakat, wo da stand heute Abend Brian Ferry. Mich sehr gefreut hat.
Im Jahr 1929.
Genau, richtig,
ja. Mocker Efti müssen wir vielleicht erklären. Das ist der Club, in dem viel getanzt wird, in dem viel Musik gespielt wird. Unter anderem auch der Auftritt von einer legendären Sängerin mit dem Titelsong Zu Asche, zu Staub. Was hat es damit auf sich? Wie empfinden Sie diesen Song?
Das war beim Drehen schon ein Ohrwurm für uns alle. Also wir haben ihn natürlich oft genug gehört, aber das war auch ein Song, der uns nicht mehr losgelassen hat. Und das war dann irre, den praktisch ein Jahr lang nicht mehr zu hören und auf einmal den in der fertigen Serie dann wieder zu sehen und zu hören. Und auf einmal war man wieder am Set und hat mitgegrölt.
Es gibt einen Wahnsinnstanz in einer Kneipe. Dann gibt's so eine Art Salto an der Wand.
Ja.
Den haben Sie nicht gemacht, das ist ein Stunt.
Nee, den habe ich schon gemacht, ja.
Im Ernst?
Doch, ja.
Das ist aber ziemlich cool.
Ja, auch das war sozusagen nicht klar, was das sein soll, sondern es sollte einfach nur ein Move sein, den man ihm nicht zugetraut hätte und irgendeinen Sprung oder ein so. Und dann haben wir eben geguckt und dann habe ich mit dem Tanzlehrer und der Tanzlehrerin, wir haben sozusagen ein bisschen ausprobiert und geguckt. Und dann war sozusagen der Wandsalto stand dann auf einmal im Raum und dann haben wir den in Sportsachen probiert und mit Halten und so weiter und dann ging das auf einmal ganz gut. Und das ist es dann geworden.
Sieht spektakulär aus, ja.
Ja, danke schön.
Und es ist wirklich so verletzlich Kommissar Ratja wirkt, hätte man es ihm nicht zugetraut. Das ist genau der Punkt.
Das ist genau der Punkt natürlich, der das Ganze dann auch interessant macht und der das Ganze dann so unberechenbar macht. Mhm. Es gibt keine Sachen, die nicht gehen erstmal so. Also jetzt für einen Charakter, also es gab tatsächlich, ist diese ganze Tanzgeschichte erst so 3-4 Monate vor Drehbeginn dazugekommen. Da war ich auch erst mal so, dass ich dachte so, wie bitte, Gerion Rath tanzt? Das ist ja nicht euer Ernst. So.
Passt nicht zu ihm.
Das passt doch nicht zu ihm. Und dann haben wir aber drüber gesprochen und es war natürlich, ist natürlich nicht so, weil natürlich hat jeder alles erstmal in sich und das kommt nur darauf an, auf was man sich konzentriert. Was dann sozusagen eine Relevanz bekommt. Und natürlich kann Gerion Rath tanzen. Und,
Vollkommen klar. Und
die Frage ist nur, ja, wie tanzt er denn, wenn er tanzt? Wie tanzt er? Und dann haben wir was ausprobiert und auf einmal fügt sich das dann zusammen und es wird ein stimmiges Bild.
Sie hatten selber jahrelang Gesangsunterricht, aber in der Serie singen Sie nicht?
Ich singe nicht in der Serie, nee.
Das wäre es jetzt noch gewesen, aber Gerion Rath
nächste Staffel.
Nächste Staffel, gut. In dem Zusammenhang wüsste ich gerne eins noch. Die Menschen in der Serie schlafen eigentlich nie, sehen ziemlich fertig aus, sehr oft. War das auch tatsächlich Ihr Zustand oder war es ausschließlich Maske?
Ich habe wahrscheinlich in diesen 7 Monaten, die waren schon auch sehr intensiv natürlich. Ich habe auch zwischen den Takes teilweise geschlafen, einfach um mich auszuruhen. So, es gibt also in der Mittagspause habe ich immer 20 Minuten geschlafen, wenn es ging. Es war schon eine anstrengende Zeit, aber es war auch eine Zeit, die einem sehr viel Energie gegeben hat, natürlich durch diese Aufmerksamkeit und die wir da am Set hatten und diese Konzentration, die da täglich stattgefunden hat. Aber die Maskenzeit war sehr, sehr kurz morgens. Wir haben sozusagen es gab überhaupt kein Make-up erstmal, sondern es gab eigentlich nur die Tiefe der Augenringe, auf die wir uns dann geeinigt haben. Und dann gab's Heiko, der mit dem Pinsel sozusagen die auf einer Skala von 1 bis 10 haben wir uns dann jeweils für die dunklen Schatten unter den Augen geeinigt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind in München aufgewachsen, Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin. Sie haben 5 Geschwister. Halligalli, haben Sie zu Beginn gesagt. Da war tatsächlich wohl was los zu Hause, oder?
Ja, es war gut. Es war immer, ich mochte das immer. Es war immer was los, ja.
Und Sie haben relativ früh gewusst, dass Sie gerne Schauspieler werden würden. Ich habe mal gelesen, da waren Sie 11, mal heißt es, Sie waren 15. Vielleicht liegt die Wahrheit dazwischen oder wissen Sie es noch?
Vielleicht liegt die Wahrheit sogar davor. Nee, ich weiß es nicht. Es gab immer eine Freude am Spielen und das war auch in der Grundschule schon so, dass ich bei so Theateraufführungen mitgespielt habe. Aber das ist natürlich alles, das ist jetzt nicht unbedingt wegebnend gewesen. So.
Das machen viele Kinder.
Ja klar, das hat auch Spaß gemacht und war einfach toll. Und die Entscheidung, die dann gefallen ist irgendwann, war natürlich dann irgendwie in der Schulzeit, wo ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich machen will tatsächlich.
Mhm. Interessant finde ich, dass Sie sich ja recht früh entschieden haben, lieber Film, Fernsehen statt Bühne. Warum?
Es war von Anfang an das, was mich mehr interessiert hat tatsächlich. Ich bin dann eigentlich über die Schauspielschule nochmal richtig, also da haben wir uns 4 Jahre nur mit Bühne beschäftigt und sind 4 Jahre lang auf der Bühne gestanden in Wien. Auf
am Max-Reinhardt-Seminar.
Genau. Mhm. Und das war auch toll und das war auch wirklich auch was anderes. Also das ist auch kaum zu vergleichen, diese zwei Dinge, Film, Fernsehen und Bühne. Es hat mich dann auf jeden Fall auch wieder zurückgezogen danach zum Fernsehen.
Sie haben auch versucht, auf die Schauspielschule in München zu kommen und haben es bis in die letzte Runde geschafft, aber das letzte Quäntchen dann doch nicht. Richtig. Hat das damals frustriert?
Ja, ich war am Boden zerstört. Also ich war fix und fertig. Das war tatsächlich so ein Moment, also ich weiß nicht, ob man das weiß, so das auf Schauspielschulen aufgenommen zu werden, ist wahnsinnig schwierig und unwahrscheinlich. Also ich habe es auch gar nicht gewusst und habe mich dann da beworben. Und als ich dann gehört habe, dass da sich, weiß nicht, 800 Leute bewerben und nur 10 aufgenommen werden, habe ich gedacht, das kann ich sofort vergessen natürlich. Irgendwie.
Und dann
das
schaffen Sie es in die letzte Runde.
Und eben, und ich hatte immer das Gefühl, ich fliege da sofort raus. Ich war aber auch genauso sicher, dass wenn ich es unter die letzten 20 schaffe, die sozusagen dann 3 Tage Zeit haben, weil die letzte Runde ist dann 3 Tage lang, drei Tage Zeit haben, sich zu beweisen oder sich zu zeigen. Ich dachte, wenn das passiert, dann schaffe ich es auch so. Ich war mir sicher, dass man merken muss, dass ich das machen muss. Und 3 Tage müssen noch reichen, das zu vermitteln. Und deswegen war ich fix und fertig, als ich da rausgeflogen bin. Übrigens habe ich da vorgesprochen mit Christian Friedl, der den Gräf spielt in unserer Serie. Und wir haben ja ein paar tolle Szenen zusammen. Und der war da ein Leinsgenosse, der aber aufgenommen wurde tatsächlich. Und wir haben uns da noch einen ganz tollen Abend verbracht an diesem, also das ist ja jetzt schon ewig her, das war vor 15 Jahren.
Aber Jahre später ist es völlig egal, sie spielen beide in einer und derselben Serie. Toll.
Richtig, ja. Und wir haben uns auch immer wieder begegnet und das verbindet uns auch tatsächlich ein gemeinsamer Geburtstag. Wir sind am gleichen Tag geboren und und genau, wir hatten immer das Gefühl, dass wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns wieder gesehen haben im Laufe dieser letzten 15 Jahre.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Historische Filme sind für Sie nicht neu. Sie haben zum Beispiel in Unsere Mütter, Unsere Väter mitgespielt. Anfang der 40er Jahre, Zweiter Weltkrieg. Was ist denn eigentlich schwieriger? Das Einarbeiten, Eindenken in die Zeit oder in den Charakter der Figur oder lässt sich beides eh nicht trennen?
Ich finde immer so die Zeit eigentlich gar nicht so wahnsinnig relevant für die Darstellung von der Figur, weil ich spiele ja nicht eine Zeit, also das kann ich sowieso nicht leisten. Ja, eine Zeit ist sozusagen nicht greifbar und das muss alles eigentlich im Drehbuch stehen. Das heißt, eine Zeit wird vom Kostüm erzählt, eine Zeit wird von Musik, von Szenenbild, von der Sprache auch ein bisschen so. Wir haben natürlich schon geguckt, dass die Sprache nicht zu modern ist, so. Aber das sind alles sehr technische Sachen erstmal, die mit einer Figurenentwicklung erstmal gar nichts zu tun haben.
Und ist es Zufall, dass Sie in mehreren Historienfilmen mitgespielt haben? Hat sich das einfach so ergeben oder mögen Sie das Genre oder?
Ich weiß nicht, es waren tatsächlich einfach die Projekte, die am interessantesten waren, so. Und ich unterstelle auch Produzenten und Regisseuren, dass sie, wenn sie Schauspieler sehen in einem gewissen Kontext, sie sich auch das erstmal am ehesten vorstellen können für jemanden. Ich glaube, jedes Buch, was irgendwie in Deutschland noch gedreht wurde, was im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, hatte ich auf dem Tisch, weil wenn man daran denkt und wenn man unsere Mütter, unsere Väter gesehen hat und jemanden in Uniform sucht, dann sind das ziemlich sicher Tom Schilling und ich. Also ich glaube, das ist sozusagen so auch ein bisschen einer Fantasielosigkeit geschuldet von.
Sie haben aber auch in Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Fuck You Goethe.
Ja, das ist ja dann auch so erfrischend, wenn man dann, weil Bora, der Regisseur Bora Daktikin, das finde ich so toll, wenn der dann sagt so, nee, mach mal, das ist super, das kann ich mir super vorstellen und so. Da ist man wahnsinnig dankbar, dass einem jemand was zutraut, was man noch nicht gemacht hat.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, einen Zusammenbruch zu spielen macht schon Spaß.
Aha.
Also zumindest wurden Sie so zitiert. Okay. Oder auch einen fiesen Kerl zu spielen in der Pilgerin. Das sind so die wahren Herausforderungen, oder? Also ich meine jetzt den total netten, sympathischen.
Ja, dabei, also das ist schon auch interessant, aber auch nur, wenn das Gegenteil irgendwie auch noch in ihm schlummert. Also es ist sozusagen das ist ja auch aber oft so, ne? Also das ist natürlich immer das andere Extrem, was einen interessiert. Also es sind immer die Kontraste, die das Leben und Figuren spannend machen. Und den Zusammenbruch zu spielen, ich glaube, was ich immer toll finde, ist, wenn es körperlich wird, ne? Also wenn es eine körperliche Reaktion gibt auf eine Situation. Es war zum Beispiel bei den Kriegsszenen in Unsere Mütter, Unsere Väter so, dass es natürlich, wenn man durch die Straßen läuft und durch die Schützengräben, das gibt ganz klar ein Ziel, wo man hin will und dann muss man das mit allen Mitteln erreichen. Das ist sozusagen sehr greifbar und sehr physisch und es ist irgendwie was, finde ich, was dann einfacher ist auf eine Art, als jetzt sozusagen immer die feinen Töne zu finden in einer Diskussion, in einem Gespräch.
Wie wichtig sind eigentlich Auszeichnungen? Grimme-Preis, Goldene Kamera als bester Schauspieler für Babylon Berlin?
Ja, das freut einen natürlich wahnsinnig. Das ist man fühlt sich geehrt und geschmeichelt. Das hat natürlich mit der Arbeit nicht viel zu tun, finde ich. Also es ist sozusagen was sehr losgelöst von der Arbeit am Set stattfindet. Ja, also das ist erstens immer wahnsinnig lange her, wo sozusagen dieser Preis dann zugeordnet wird.
Aber die Dreharbeiten
sind zwei, drei Jahre her oft. Ja. Das heißt, man kriegt auf die Schulter geklopft für was wirklich einfach wie aus einem anderen Leben ist.
Umso schöner vielleicht.
Ja,
da
klar.
Nochmal so einen Schlusspunkt draufzusetzen.
Das geht mir auch
toll, tatsächlich
so bei Babylon Berlin. Ich bin so stolz auf dieses Projekt, dass ich auch gerne darüber rede und mich auch freue, dass das so erfolgreich ist, weil ich das eben selber so toll finde. Und das ist ein Riesenunterschied zu Sachen, wo man denkt, so Gott, das ist nicht meins einfach. Ich spiele da mit, aber es ist nicht meins. Und dann ist es viel schwieriger, natürlich sich damit identifizieren zu müssen, als wenn man wirklich Fan ist selber.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben schon gesagt, Sie kommen aus München, mögen die Berge, aber inzwischen sind Sie Berliner, oder? Wahl-Berliner.
Ich bin Wahl-Berliner, ja. Ich wohne hier in Kreuzberg.
Wie finden Sie denn Berlin als Stadt? Sie fahren viel mit dem Fahrrad rum?
Ja, es ist tatsächlich eine Hassliebe. Also ich komme hier auch nicht los, einfach so, weil ich Berlin liebe auch natürlich. Mhm. Also ich habe hier ganz viele Freunde und es ist hier immer was los. So, es gefällt mir wahnsinnig gut hier. Deswegen bin ich hier. Aber ich hasse es auch. Ich finde, also es ist eine so dreckige Stadt und es ist so ekelhaft hier. Wenn man mit dem Fahrrad eben fährt, dann ist es teilweise so ein Gestank von den Autos. Das ist schwer zu vereinbaren, finde ich, so die zwei Dinge. Aber so ist es.
Selbst in Babylon Berlin wird Berlin im Jahr 1929 so als Moloch dargestellt, voller Lebenslust und Lebensgefahr aber auch. Im Vergleich dazu ist es aber heute wahrscheinlich fast entspannt. Oder das Berlin im Jahr 2018?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich denke schon, dass da so ein bisschen was an Reibung weniger ist heute.
Und trotzdem gibt's ja hier und da, hat Regisseur Tom Tykwer mal gesagt, Parallelen. Also viele Migranten in Berlin, soziale Spannungen, rechter, linker Rand. Mögen Sie das, wenn so Parallelen gezogen werden? Oder ist es eine völlig eigene Geschichte, Babylon Berlin, das Berlin 1929?
Ja, ich meine, Berlin ist natürlich der Hauptdarsteller von dieser Serie. Und das ist jetzt bald 90 Jahre her, aber das ist trotzdem natürlich die gleiche Stadt. So. Mhm. Ich kann trotzdem mit so Parallelen nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil ich nicht weiß, was das bringen soll. Also es fehlt mir einfach es fehlt mir die Motivation dafür, das zu vergleichen. Aber klar, Berlin ist auch immer noch eine arme Stadt und was man auch sieht und was man auch spürt und was auch ganz toll ist, weil man natürlich dann ganz andere Leute kennenlernt als sozusagen nur die, die sich's leisten können, was dann schon oft wahnsinnig viele Leute einfach gar nicht, die gar nicht vorkommen und die aber oft natürlich die spannenderen Leute sind. Also deswegen liebe ich Berlin und seine Bürger so.
Wo würden Sie sonst gerne leben? Vielleicht auch mal USA oder keine Ahnung, Südeuropa?
Ja, also das ist natürlich immer, also ich meine, ich mache gerne Urlaub und das versuche ich auch so auszudehnen, dass es, dass man schon fast dort wohnt, für mal ein, zwei Monate oder so. Ja, ich bin da schon offen. USA interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber ich weiß nicht, ich werde nicht immer in Berlin bleiben. Aber das habe ich vor 9 Jahren auch schon gesagt und jetzt bin ich, man weiß es ja immer nicht, wo es einen hin verschlägt.
Stimmt denn die Geschichte, dass Sie sich hier und da schon auch mal die Rollen nach den Drehorten ausgesucht haben? Stichwort Urlaub, wenn mal wieder das Bedürfnis nach ein bisschen Sonne da war, dann passt
ja,
das ganz gut in
natürlich, natürlich. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Kriterien, die eine Rolle interessant machen und es ist eben nicht nur das Drehbuch natürlich und nicht nur die Geschichte, sondern eben auch die Drehorte. Ja klar, wenn ich auf den Seychellen drehen kann, dann ist das natürlich erstmal interessant.
Kann ich verstehen.
Oder als ich zum Beispiel auf der Schauspielschule war, habe ich unter weißen Segeln gedreht. Das ist so eine ARD-Variante von Traumschiff. Und es war natürlich Wahnsinn. Also die Kollegen haben irgendwie mussten das ganze Jahr kellnern und ich fahre irgendwie 2 Wochen nach Ägypten und bin dort sozusagen irgendwie auf einem Schiff unterwegs und verdiene da Unmengen an Geld verglichen mit dem Kellnern. Und das war ja klar, das musste man unbedingt machen.
Wie ist das jetzt mit Job und Familienleben? Wie lässt sich das unter einen Hut bringen? Sie haben ja ein Kind seit einiger Zeit.
Ja, da rede ich nicht so gern drüber.
Ja, aber kriegt man das hin? Also machbar? Es werden sonst immer nur die Frauen gefragt und da gehen
ja,
wir
das stimmt.
Das finde ich nämlich nicht in Ordnung. Also Funktioniert es oder ist es schwierig?
Es funktioniert super. Es ist tatsächlich funktioniert für mich Familie deswegen gerade so gut, weil ich wahnsinnig viel frei habe auch. Also ich habe Babylon Berlin gedreht vor 2 Jahren. Ich habe seit 2 Jahren eigentlich nicht gedreht. So, ich habe seit 2 Jahren eigentlich frei und kann so Zeit zu Hause verbringen. Und das ist sehr wertvoll.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Grundlage für die Filme war der Roman, der Krimi Der nasse Fisch von Volker Kutscher. Kannten Sie das Buch und die anderen Bände eigentlich?
Ich kannte sie noch nicht, bevor ich die erste Anfrage hatte zu dem ersten Casting. Und dann habe ich mal reingelesen und habe angefangen, die Bücher alle zu verschlingen. Und habe tatsächlich alles gelesen, was es bis zu dem Zeitpunkt gab. Und bin dann zum Casting gegangen.
Kommen Sie überhaupt zum Lesen?
Ja, schon. Ja. Absolut, ja.
Könnten Sie sich vorstellen, auch selber mal ein Drehbuch zu schreiben?
Ja, wer weiß. Also das könnte ich mir tatsächlich schon vorstellen, ja. Also weil wir tatsächlich auch in der Vorbereitung sind wir ja viel, also geht's ja nur um Dialoge eigentlich die ganze Zeit und ums Plotten und zu sehen, was passiert den Figuren. Und da sind wir glücklicherweise auch tatsächlich jetzt involviert mit der nächsten Staffel und da werden Sachen besprochen. Und es ist eine ganz, ganz tolle Arbeit natürlich, weil man sozusagen das Gefühl hat, man kann sozusagen in die Zukunft dieser Figur eingreifen und kann sozusagen da Sachen verändern. Und das macht großen Spaß und ist auf jeden Fall interessant.
Das heißt, die Dreharbeiten gehen jetzt bald los im Herbst für die dritte Staffel. Und das wird dann auch wieder so ein Drehmarathon, monatelang?
Ja, wir werden wieder, ja, es wird ähnlich werden. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen es werden, weil das noch nicht ganz, ich glaube 10 Folgen sollen es werden. Aber es ist, wir werden auf jeden Fall über ein halbes Jahr wieder beschäftigt sein zusammen.
Aber es ist auch klar, es muss weitergehen, weil die 16. Folge, die ich noch nicht gesehen habe, ich habe nur die ersten 4 Teile gesehen, die 16. Folge endet offen, habe ich gelesen. Das heißt, es ist zwingend nötig, dass es weitergeht.
Also ich glaube, dass erstmal jede Serie offen endet auf eine Art, außer sterben alle, was ja selten der Fall ist. Also das heißt, man kann eine Geschichte eigentlich erstmal immer weiter erzählen. Und da ist es, bei Babylon Berlin ist fast zwingend notwendig, ja, finde ich auch. Also es ist ja nicht nur bei den Romanen so, dass man denkt, okay, oh, wie geht's weiter, sondern es ist auch da so, dass wir eben 1929 sind und es passiert ja einiges jetzt noch und so und das wollen wir natürlich auch erzählen.
Das heißt aber, Sie sind jetzt seit 9 Jahren in Berlin, Sie werden auch in der nächsten Zeit erstmal aus Berlin nicht wegkommen.
Ja, weil Babylon Berlin weitergeht und weil wir da viel Zeit verbringen mit Babylon Berlin.
Ist klar. Und deshalb habe ich mir überlegt, es gibt nämlich bei SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute am Ende immer ein kleines Geschenk für den Gast.
Wow.
Was Münchnerisches. Weil in Berlin, was Münchnerisches.
Bin ich aber gespannt.
Raschelt. Ich muss das auch ein bisschen einpacken. Eine Brezen auf einem weißen Teller.
Toll. Bitteschön. Das ist schön. Danke sehr.
Bitte sehr.
Also, das ist nämlich tatsächlich so und ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Brezen in München besser schmecken als in Berlin.
Na klar, sie schmecken.
Ja, aber es gibt's doch nicht. Woran liegt das denn? Ich meine, das müsste doch möglich sein in der heutigen Zeit, dass man irgendwie Rezepte und Zutaten irgendwie dass man das einfach, ich meine, wenn ich einen Apfelkuchen backe, dann schmeckt er doch auch so wie zu Hause.
Ja, aber ein französisches Baguette schmeckt
Nein,
auch nur in
eben,
Frankreich
genau,
gut.
Genau, das gibt's
es
doch nicht.
Es funktioniert nicht. Also, ich fand das als Erinnerung an München und vielleicht für den Familienhaushalt.
Ach, schön, sehr gut. Dankeschön.
Herzlichen Dank und viel Erfolg.
Danke sehr. Sehr nett war das. Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.